Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass so viele am Samstagmorgen zusammengekommen sind. Ist wunderbar. Aber ich vermisse Thoralf. Bitte ruft ihn an und sagt, ich möchte, dass er hier ist. Ich verstehe, dass es Zeiten gibt, wo Gott uns in die Mangel nimmt und wo wir in die Krise kommen. Aber wenn wir in der Krise etwas brauchen, dann ist das Wort des Herrn. Er sandte sein Wort und heilte sie. Gott gibt Heilung durch sein Wort. Und ich glaube, das ist nicht Vermessenheit. Ich glaube, dass Gott heute sprechen wird. Und dass er sein Wort geben wird. Und es wird scharf sein. Und es wird Herzen treffen und Herzen berühren und Herzen überführen. Nicht, weil er gegen uns ist, sondern weil er für uns ist, weil seine Wahrheit frei macht. So tut mir den Gefallen, jemand geht raus und ruft ihn an, schönen Gruß von mir, ich möchte, dass er hier ist. Danke. So, gestern habe ich begonnen mit Matthäus 22, das erste und größte. Das, was Gott am allerwichtigsten ist, er möchte, dass wir ihn lieben. Und das möchte er aus lauter Liebe, weil er weiß, das ist für uns der sichere Platz, wo wir bewahrt werden, dummes Zeug zu machen. Das ist der Platz, wo wir heil werden. Das ist der Platz, wo wir unsere Identität finden, wo wir den Platz finden, für den wir gemacht sind. Alles andere wird nicht funktionieren. Wir sind geschaffen, Gott zu kennen und Gott zu lieben. Das ist unsere Berufung. Egal wie im Einzelnen deine und meine Berufung dann sich unterscheidet, aber das eine, was uns alle verbindet, ist, wir sind gerufen, Gott zu lieben. Und nur wenn wir da hineinkommen, und das ist ein Prozess, finden wir unseren Platz der Identität, unseren Platz der Ruhe, den Platz, wo wir hingehören. Und je mehr wir unsere Identität in dieser Beziehung zum Vater finden und je mehr wir in diese Sohnschaft oder Kindschaft hineinwachsen, ja, umso friedfertiger werden wir werden und umso mehr wird der Segen Gottes von uns ausgehen und umso weniger werden wir ein Stein des Anstoßes werden und ein Hindernis, an dem andere sich stoßen und ein Beitrag zum Unfrieden. Wenn der Friede Gottes in unserem Herzen ist, wird er aus uns herauskommen. Wenn da Ehrgeiz und Eifer und Anspannung und Kämpfen für eigene Ziele ist, dann wird das aus uns herauskommen und wird unsere Beziehungen färben und beeinträchtigen. Das ist so. Weil das, was im Herzen ist, kommt heraus. Es bleibt nicht verborgen. Das, was im Herzen ist, kommt heraus. Durch unsere Haltungen, durch unsere Verhaltensweisen, durch unsere Worte, durch unseren Umgang miteinander, es kommt heraus. Wir sind geschaffen, Gott zu lieben. Wir können nur das lieben, was wir wirklich kennen. Wenn wir Gott nicht tief kennen, wenn keine Offenbarung über sein Wesen, über die Schönheit seines Wesens da ist, können wir ihn nicht lieben. Man kann nicht sagen, oh, ich streng mich jetzt an, ich entscheide mich, ihn zu lieben, ich kenne ihn nicht, aber ich liebe ihn jetzt. Das ist Unsinn, das funktioniert nicht. Aber wenn wir uns danach ausstrecken, ihn zu sehen, wie er ist, in seinem Wesen, in seiner Schönheit, dann wird unser Herz entzündet werden und wir werden ihn lieben. Und die Bibel redet davon, dass man Gott sehen kann. Aber man kann Gott nur sehen unter einer bestimmten Bedingung. Und darüber will ich sprechen. Gott selber muss sich uns offenbaren. Das ist eine der wichtigen Aussagen, die so einfach klingt, aber so fundamental ist und so oft vergessen wird. Wenn Gott nicht kommt und wenn Gott nicht etwas tut an uns und uns die Augen öffnet, alle unsere Bemühungen, alle unsere Versuche, ihn zu verstehen, ihn kennenzulernen, werden fehlschlagen. Gott lernt man kennen, indem Gott sich zu erkennen gibt, durch Offenbarung. Offenbarung bedeutet, die Decke wird weggezogen. Enthüllung. Offenbarung bedeutet Enthüllung. Und Gott muss etwas tun mit uns und uns fähig machen, ihn zu sehen. Jesus sagt, Matthäus 11. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Niemand erkennt den Vater als nur der Sohn, sagt Jesus. Und dank sei Gott, dann kommt ein Komma und kein Punkt. Und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Die einzige Chance, den Vater kennenzulernen, ist, dass Jesus uns den Vater offenbart. Ihn zeigt, ihn bekannt macht, ihn nahe bringt, uns in Kontakt mit ihm bringt. All das Kennen, wovon die Bibel spricht, das Erkennen Gottes, ist ein Herzenserkennen, hat immer etwas mit Begegnung und mit Beziehung zu tun. Es ist nicht ein intellektuelles Verständnis, ich kriege ein Konzept, eine Lehre über den Charakter Gottes, das stimme ich zu und dann habe ich Gott erkannt. Gott wird mit dem Herzen erkannt. Gott muss etwas tun an unserem Herzen. Das menschliche Herz, wenn es nicht ein übernatürliches Eingreifen Gottes erlebt, kann nicht, egal wie es sich anstrengt und sei es jahrzehntelang, kann nicht Gott erkennen. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen und das bringt uns schon eine Ahnung von Demut, von wie abhängig wir sind, wie hilflos wir sind. Gott muss kommen und er muss uns helfen. So, es ist nicht, wie viele Stunden du verbringst im Studium und im Nachdenken über Gott. Es ist eine Gnade, es ist ein übernatürliches Wirken. Und wir müssen unseren Blick erweitern. Nicht alles, was übernatürlich ist, ist spektakulär. Wenn Gott kommt und etwas tut an unserem Herzen und uns Offenbarung über sein Wesen gibt, das ist nicht spektakulär. Aber es ist übernatürlich. Und unser Verständnis vom Übernatürlichen muss enorm geweitet werden. Und die tiefsten und wichtigsten Dinge, die Gott tut, sind nicht spektakulär und dramatisch und sind nicht für andere nachvollziehbar, sondern sie sind im Herzen. Und die sind viel, viel wichtiger als die dramatischen, äußerlichen Machttaten Gottes. Wenn da ein Toter auferweckt wird oder ein Lahme aus dem Rollstuhl aufsteht und wieder normal sich bewegen kann. Das ist gewaltig. Aber wir haben unseren Fokus oder unsere Bandbreite zu schmal gemacht. Und wenn wir das erweitern oder wenn wir neue Prioritäten setzen und sagen, zuerst kommt unsere Beziehung mit Gott und dann kommt sein Wirken durch uns, dann werden wir auch an den Platz kommen, wo Gott ohne Bedenken uns seine Kraft anvertrauen kann. Und vieles Gerede von der sogenannten großen Erweckung, an die ich glaube, in den letzten Jahren wird die Ernte eingebracht, das ist, was die Bibel sagt. In der Zeit der großen Trübsal, der Bedrängnis, wird die Ernte eingebracht werden. Das ist, was die Bibel lehrt. So, ich glaube an diese große Erweckung. Aber sehr vieles von dem Gerede von der großen Erweckung versteht nicht Ursache und Wirkung. Erweckung ist nicht, wenn Machttaten geschehen. Erweckung ist nicht, wenn die Tausenden gerannt kommen. Erweckung ist, wenn wir in Harmonie mit Gott kommen. Das ist Erweckung, wie Finney das gesagt hat. Erweckung ist die Rückkehr des Volkes Gottes zum Gehorsam Gott gegenüber. Und dann die Machttaten und die Wirkungen des Heiligen Geistes an der Welt, an den Ungläubigen, das sind nicht zu verhindernde Nebenerscheinungen. Aber wenn wir auf die Wirkungen uns fokussieren, dann fragen wir nicht, ja, aber was ist notwendig mit uns? Wir denken, ja, die Welt ist noch nicht bereit. Nein, die Gemeinde ist nicht bereit. Die Gemeinde ist nicht da, wo sie sein soll. Und sie wird nicht an diesen Platz kommen durch Programme und durch Aktivitäten, sondern indem sie sagt, das Erste muss das Erste sein. Wir suchen Gott. Wir geben ihm unser Herz und wir erlauben ihm an uns etwas zu tun, damit wir ihn erkennen können. So, Gott wird nur durch Offenbarung erkannt. Wenn Gott nicht kommt und den Schleier wegnimmt, können wir machen, was wir wollen. Aber Gott hat vor, sich zu offenbaren. Gott hat vor, ein tiefes Werk zu wirken. Jesus sagt, er hat den Namen Gottes geoffenbart, Johannes 17, 26. Ich habe deinen Namen geoffenbart, ihnen, also den Jüngern, und werde fortfahren, ihn zu offenbaren. So, Jesus ist dabei, das ist auf seinem Programm, ganz oben, den Vater zu offenbaren. Wenn ich das verstehe, wenn ich das annehme, wenn ich das begehre, wenn ich mich damit eins mache, okay, du willst, dass ich den Vater erkenne, dann wähle ich auch. Ich will auch den Vater erkennen. Und dann geht die Reise los. Jesus ist dabei und er wird fortfahren, den Vater zu offenbaren. Das ist, was er sagt. Er sagt auch den Namen Gottes. Aber was ist der Name Gottes, den Jesus offenbart hat? Nicht der heilige Gott, nicht der gerechte Gott. Das hatten die Juden vorher. Aber was sie nicht hatten, ist, Gott ist der Vater. Das hatten sie nicht. Man nimmt nur eine Konkordanz und nimmt das Wort Vater im Alten Testament in Bezug auf Gott und du findest eine Handvoll Schriftstellen. Und dann gehst du ins Neue Testament und ich glaube über 300 Schriftstellen, wo Gott Vater genannt wird. So, Jesus kam, um diese schockierende Offenbarung zu bringen. Gott ist Vater. Und er schafft es, das zusammenzuhalten. Seine Heiligkeit, und wie wir vorhin gehört haben, den Zorn auf seine Sünde und seine ausgestreckte Hand, seine Barmherzigkeit und sein Verlangen, Sünder an sein Herz zu ziehen. Sein Verlangen, Menschen bei sich zu haben. Seine Heiligkeit und sein Zorn bringt ihn nicht dazu, eine Distanz zu schaffen, sondern die Distanz, die die Sünde geschaffen hat, zwischen Menschen und Gott zu überbrücken. Das ist der Vater. Er sehnt sich nach uns. Er sehnt sich nach Gemeinschaft. Und wir sind so schnell geneigt zu glauben, ja, er sehnt sich nach unseren Aktivitäten, er sehnt sich nach unseren Anstrengungen, er sehnt sich nach unseren Opfern, er sehnt sich nach unserem Dienst. Das können wir schnell glauben. Aber zu glauben, dass er sich sehnt nach mir, dass er Verlangen hat, Gemeinschaft mit mir zu haben, dass er sich an mir erfreut, dass ihm das was bedeutet, wenn ich morgens sage, hallo Papa, da bin ich bin dein Sohn und du bist mein Vater und ich bin so dankbar, dass du mich erwählt hast. Zu glauben, dass ihm das etwas bedeutet, das braucht eine Veränderung in unserem Herzen. So, Gott wird nur durch Offenbarung erkannt. Und Offenbarung kommt nur, wenn etwas mit unserem Herzen geschieht. Jeremia 24, 7, ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen. Das ist wieder eine gewaltige Verheißung. Gott sagt, du brauchst ein anderes Herz, um mich zu erkennen. Ja, wo kriegen wir das her? Er selber verspricht, er gibt uns ein solches Herz. Das Evangelium ist die gute Botschaft, dass Gott uns ruft zu einem Prozess der Herzensveränderung. Das ist das Evangelium. Es ist nicht die Einladung, gerettet zu werden von der Hölle, die Einladung, jetzt ein aktives Gemeindemitglied zu werden und mächtig sich anzustrengen, sondern es ist die Einladung, dass unser Herz verändert wird. Das neue Herz ist das Zentrum des Evangeliums. Und wir haben viel Predigt und viel Lehre und viel Programme und viel Aktivitäten, wo das nicht das Zentrum ist. Und das hilft uns nicht weiter. Das Wesen des Evangeliums ist, oder das Wesen der Erlösung, ein neues Herz, ein anderes Herz. Ein Herz, das im Einklang ist mit Gott. Ein Herz, das fähig ist, Gemeinschaft zu haben mit Gott, das sich berühren lassen kann. Hesekiel hat es einmal so gesagt, Gott sagt dann durch Hesekiel, ich nehme das steinerne Herz weg und gebe euch ein fleischernes Herz. Was ist das fleischerne Herz? Das ist das berührbare Herz, das was fühlen kann, das beziehungsfähig ist, das sich öffnen kann, das lenkbar ist, das ansprechbar ist, das reagiert, das etwas empfangen kann. Ein kaltes, steinernes Herz kann nichts empfangen. Und es bleibt in Isolation. Aber Gott nimmt das steinerne Herz raus und er gibt ein fleischernes Herz. Und sogar das Verlangen nach Gehorsam schenkt er. Und ich werde machen, dass ihr solche Leute seid, die in meinen Rechten wandeln, meine Rechte haltet und danach tut. Gott verspricht, mein Herz zu verändern und mich gehorsamswillig zu machen. Das ist Erlösung. Wenn du denkst, du, meine moralische Stärke, die reicht aus. Ich lese in der Bibel, ich weiß, was da steht und zack, dann wird's gemacht. Gute Reise auf dem Weg deiner Selbstgerechtigkeit. Die Wand ist nahe, vor die du brettern wirst. Wir sind total hilflos. Unser Herz ist in einem Zustand, das für die Zwecke Gottes vollständig unbrauchbar ist. Deine beste christliche Erziehung, die du vorweisen kannst, hat dir nicht das gegeben, was es braucht, um ein Freund Gottes zu sein. Die Besten von uns, die Integersten, die moralisch Saubersten von uns, brauchen ein neues Herz. Und oft ist es schwieriger, einem sauberen Mann und einem Gerechten beizubringen, er braucht ein neues Herz, als dem, der aus der Gosse kommt. Aber es gibt Gnade, auch für die, die christlich aufgewachsen sind. Es gibt Gnade. Und es hat auch viel Gutes, wenn wir eine solche Prägung. Es hat uns bewahrt vor viel, viel schlimmen Dingen. Aber trotzdem, wenn wir in die Nähe Gottes kommen wollen, wir brauchen eine Berührung an unserem Herzen. Ein tiefes Werk. Ich gebe euch ein Herz, mich zu erkennen. So, der Zustand des Herzens entscheidet darüber, ob man Gott erkennen kann oder nicht. Jesus sagt einmal, wer den Willen Gottes tun will, der wird erkennen, ob die Lehre, die ich bringe, aus Gott ist oder ob ich von mir selber rede. Also ob jemand erkennt, hey, das sind Worte des Lebens, das ist Gott, der zu mir redet. Ob jemand das erkennt, hängt davon ab, wie sein Herz ist. Wenn sein Herz nicht darauf ausgerichtet ist, den Willen Gottes zu tun, sondern stattdessen ausgerichtet ist, seinen eigenen Willen zu tun, er kann überhaupt nicht unterscheiden. Unterscheidung hat etwas mit Motivation zu tun. Wenn die Motivation stimmt, kommt Unterscheidung. Wenn die Motivation verkehrt ist, wird niemals Unterscheidung kommen. Und das ist, was wir brauchen. Ein Wirken Gottes an unserem Herzen, sodass wir fähig sind zu verstehen, was er will und worum es überhaupt geht. Ich gebe euch auch die Schriftstelle noch, die ich eben nannte, Johannes 7, 17. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Den gleichen Gedanken, dass das Herz oder die Motivation des Herzens entscheidend ist, ob wir Gott erkennen, finden wir in Sprüche. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also bevor nicht Furcht des Herrn kommt, brauchen wir nicht von Erkenntnis zu reden. Wir brauchen nicht zu hoffen, dass Erkenntnis kommt. Wenn die Furcht des Herrn nicht kommt, wird Erkenntnis Gottes nie kommen. Vielleicht pseudoreligiöse Erkenntnisse. Und davon haben wir haufenweise, bergeweise. Und das hindert uns in unserem Leben mit Gott. Und das ganze Zeug muss raus. Diese ganzen Menschenweisheiten und diese ganzen Pseudo-Einsichten, diese Pseudo-Lehren und Dinge, die diese, Jesus sagt, das sind alles Menschengebote. Aber was wir brauchen, ist etwas Frisches, etwas Echtes, etwas, was wirklich von Gott kommt. Das, was wir brauchen. Und es wird uns angeboten. Es wird uns angeboten, wenn wir nur unsere Prioritäten ändern. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. So, wenn ich Gott erkennen will, und der ganze Fortgang des Textes zeigt, es redet nicht von allgemeiner Erkenntnis, sondern von Erkenntnis Gottes. In Sprüche 2 wird es dann nochmal aufgenommen und dort wird dann gesagt, unter den und den Voraussetzungen, oder wenn du das und das tust, später schauen wir uns das an, ja, wenn du das und das tust, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes gelangen. Erst Furcht des Herrn und dann Erkenntnis Gottes. Und Furcht des Herrn ist nichts anderes als ein Herz, das Gott ehren will. Ein Herz, das Gott lieben will. Ein Herz, das für seine Ehre leben will. Ein Herz, das ihn erfreuen will. Ein Herz, das ihn lieben will und das ihn respektieren will und ihm gehorchen will. Das ist Furcht des Herrn. Und es gibt kein wichtigeres Thema als dieses. Das Herz, das Gott fürchtet. Das ist, worum es geht. Und wiederum, wenn man denkt, ja, das ist Altes Testament, Furcht des Herrn, nimm dann eine Konkordanz und schau nach, wie viel das vorkommt in den Lehren der Apostel. Furcht des Herrn ist nicht Altes Testament und es ist erledigt, sondern es ist das Zentrum dessen, was Gott wirken will. Und wiederum, es ist ein Gebot, es ist eine Forderung und es ist eine Verheißung. Dein Herz trachte nach der Furcht des Herrn täglich, jeden Tag, Sprüche 23. Jeden Tag soll mein Herz trachten nach der Furcht des Herrn. Und Gott sagt, das Wesen des neuen Bundes, Jeremia 32, 40, ich werde meine Furcht in ihr Herz legen. So, Furcht des Herrn ist ein Gebot und eine Verheißung. Es ist etwas, was ich ernst nehmen soll, etwas, nach dem ich streben soll. Und es ist etwas, was Gott versprochen hat, in mir zu wirken. Und natürlich, er wirkt es nur dann, wenn ich das Gebot ernst nehme und wenn ich sage, okay, er sagt, ich soll danach streben, also strebe ich danach. Also richte ich mich danach aus und ich sage, ich will Furcht des Herrn lernen. Ich will das bekommen. Er verspricht, Jeremia 32, 40, das ist das Wesen des neuen Bundes. Er verspricht, dass er seine Furcht in mein Herz legt. Und als Folge davon werden wir nicht von ihm weichen. Weil Furcht des Herrn heißt, ich will bleiben bei Gott. Ich will ihn ehren. Ich will ihm gehorchen. Wie es in Sprüche dann heißt, durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Die Furcht des Herrn ist die Kraft, die mich abhält vom Bösen. Nicht Willenskraft. Wenn du Sieg über Sünde von deiner Willenskraft abhängig machst, na, dann viel Vergnügen. Viel Vergnügen. Du wirst so frustriert sein über dich und du wirst entdecken, was Paulus in Römer 7 beschreibt. Da ist etwas in dir, was mächtiger ist als du selber. Und das ist die Sünde in dir. Nicht die Sünden, sondern die Kraft der Sünde. Sünde in dir wird nicht überwunden durch Zähne zusammenbeißen und sich mächtig anstrengen. Das Einzige, was dabei rauskommt, du wirst total bankrott gehen und frustriert sein über dich. Und dann, wenn du ganz am Ende bist und wenn du merkst, du kannst gar nicht Gott gefallen, du kannst gar nicht Gott gehorchen, du kannst gar nicht seinen Willen tun von Herzen, dann hoffentlich versinkst du nicht in Traurigkeit, sondern dann hängst du dich an solche Verheißungen. Ich gebe euch ein neues Herz. Ich mache aus euch Leute, die meine Rechte halten und danach tun. Ich lege meine Furcht in euer Herz, damit ihr nicht von mir weicht. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Wieso weicht man vom Bösen durch die Furcht des Herrn? Wieso? Weil die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Das ist das Wesen der Furcht des Herrn, negativ ausgedrückt. Positiv ausgedrückt ist es das Herz, das Gott erfreuen will. Negativ ausgedrückt ist es das Herz, das das Böse hasst. Das zu hassen, was Gott hasst, das ist das Ziel. Und unser Jesus ist ein hassender Jesus. Hebräer 1, Vers 9, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Unser Jesus ist ein hassender Jesus. Und unser Problem ist, dass wir Löwe und Lamm nicht kennen. Und da, wo das Lamm in uns aufstehen sollte, sind wir stark. Und da, wo der Löwe aufstehen soll, sind wir lammweich. Alles ist verdreht, weil wir Gott nicht kennen. Aber wenn Löwe und Lamm Offenbarung findet bei dir, wenn es seinen Platz findet, dann wirst du stark sein in den Dingen, wo Gott stark ist. Und du wirst weich und nachgiebig und barmherzig und entgegenkommend und mit einer ausgestreckten Hand da sein, wo Gott eine ausgestreckte Hand hat. Diese Unterscheidung ist der Schlüssel für Seelsorge, ist der Schlüssel für eine gesunde Gemeindeleitung. Zu lieben, was Gott liebt, zu hassen, was Gott hasst. Den Löwen rauszulassen, wo der Löwe brüllen muss. Und das Lamm zu zeigen und zu offenbaren, wo das Lamm seinen Dienst tun möchte. Wenn wir das verstehen, wenn Leiterschaft das versteht, dann wird die Gemeinde in Geborgenheit kommen. Dann wird die Ordnung Gottes aufgerichtet werden, weil der Löwe wird brüllen, wenn Sünde toleriert werden möchte. Der Löwe wird stark sein. Gott widersteht dem Stolzen. Er ist nicht nett und sanft und lieb und angepasst dem Stolzen. Er widersteht dem Stolzen. Er konfrontiert und er sagt, ich bin nicht bereit, deine Gebete zu hören. Ich werde auf nichts hören, was du mir erzählst. Es sei denn, du demütigst dich, es sei denn, du kehrst um, es sei denn, du nimmst einen rechtmäßigen Platz ein. Gott widersteht dem Stolzen. Er hat nicht eine nette, freundliche Unterhaltung. Er ist wohlwollend. Aber sein Wohlwollen drückt sich aus, indem er dem Stolzen das gibt, was er braucht, was die einzige Chance ist, dass er umkehrt, nämlich Gottes Stärke. Gott widersteht dem Stolzen. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. So, da ist ein Gott und er hat zwei Gesichter sozusagen. Oder zwei Arten, sich zu zeigen. Und wenn jemand kommt und ist zerbrochen, ist willig, ist belehrbar, ist korrigierbar, sieht seine Grenzen, sieht seine Hilflosigkeit, sieht seine Bedürftigkeit, da ist immer das Lamm. Da ist immer der freundliche Gott und sagt, egal wo du drin stehst, egal wie kalt dein Herz jetzt ist, egal wie viele Kompromisse da sind, egal wie weit du weg bist von dir, ich sehe, du willst das, was mir wichtig ist. Ich helfe dir, ich bin mit dir. Die Liebe gibt niemals auf. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Gott sagt nicht, so viel Versagen, so viel Gleichgültigkeit, so viel Kompromiss, so viel Weltlichkeit, mit dir will ich nichts zu tun haben. Solange wir sagen, Gott, ich sehe meine Grenzen, ich erkenne an, ich bin schwach, ich brauche Hilfe. Komm du und lehre du mich, ich will das, was du willst, hast du das Lamm. Aber wenn du denkst, du, werd du erstmal so geistlich wie ich, du wirst den Löwen kennenlernen. Und dann wird er zeigen, was mit dir los ist. Und Gemeindeleitung, lass mich das einmal einflechten, hat die Aufgabe, der Gemeinde Gottes Wesen zu repräsentieren. Das ist die Aufgabe von Gemeindeleitung. Die Herrschaft Christi kommt in die Gemeinde durch die Leitung. Und deswegen ist es für die, die in Verantwortung sind, noch viel wichtiger, sich danach auszustrecken, Gott kennenzulernen. Wir alle sollen das, wir alle müssen das. Aber noch viel mehr die, die in Verantwortung sind, die in Leiterschaft sind. Das muss ihr erster Schrei sein. Gott, ich will dich kennenlernen. Hilf mir. Weil es geht nicht nur um mich, es geht um die anderen, die ich leite. Und ich muss dich repräsentieren. Und ich muss deinen Geschmack haben. Ich muss dein Herz haben. Ich muss wissen, wie du denkst und wie du fühlst über bestimmte Dinge. Wie du denkst und wie du fühlst. Und ich will mit dir eins sein. Und ich will deine Liebe zur Gerechtigkeit demonstrieren. Und ich will deinen Hass auf Gesetzlosigkeit demonstrieren. Gesetzlosigkeit ist eine Haltung der Verachtung der Ordnungen Gottes. Gesetzlosigkeit ist, mir ist egal, was da steht in der Bibel, ich mache, wie ich das denke. Das ist eine Haltung der Gesetzlosigkeit, wo wir die Ordnung Gottes ignorieren und unsere eigenen Ideen dort an diese Stelle setzen. Und Gott hasst Gesetzlosigkeit. Und Erlösung ist die Einladung zu einer Transformation des Herzens, wo unser Herz immer mehr in Übereinstimmung mit Gott kommt. Wo wir immer mehr lieben, was er liebt, und hassen, was er hasst. Ich merke das so auf meinen Reisen in den Gemeinden, wenn ich anfange, über einen hassenden Gott zu sprechen, die Leute schauen mich an und denken, Hilfe, wo ist denn der entsprungen? Ja. Gott ist doch Liebe, sagen sie dann. Ja, Gott ist Liebe. Und weil er Liebe ist, hasst er das, was die Liebe hindert. Und Sünde, Selbstsucht, Stolz, Unabhängigkeit behindert den Fluss der Liebe in der Gemeinde. Und Gott hasst das und er bekämpft das, was der Liebe widersteht. Wenn er so lieb wäre, dass er das Böse nicht hassen würde, wäre er nicht wirklich lieb. Er muss, weil er wirklich Liebe ist, das Böse hassen. Und er entschuldigt sich nicht dafür. Und er sagt, seid meine Nachahmer. Wenn wir nur diesen Vers hätten in der Bibel, wäre schon alles damit gesagt. Aber es ist noch deutlicher. Ihr, der den Herrn fürchtet, Psalm 97, Vers 10, hasst das Böse. Wir sind unter Befehl zu hassen. Wann hast du letztes Mal gebetet? Herr, lehre mich zu hassen. Das, was du hast. Das ist unser Problem. Gott will in eine Richtung gehen und wir gehen in eine andere Richtung. Lass uns übereinstimmen mit Gott. Wir können zwei miteinander gehen. Amos 3, Vers 3. Sie sind denn einig zuvor. Wir müssen einig werden mit Gott. Und wir sagen, Herr, wir wollen lieben, was du liebst. Wir wollen hassen, was du hast. Römer 12, weiß im Vers nicht, verabscheut das Böse. Wir sind unter Befehl. Ich habe nachgeschaut, verabscheuen heißt Ekelgefühle zu haben. Wir sind unter Befehl, Ekelgefühle zu haben. Ja, wo kriegt man Ekelgefühle her für das Böse? Durch Gemeinschaft mit Gott, weil er hat sie. Und wenn wir ihm zu nahe kommen, springt das über, was auf ihm ist oder in ihm ist, kommt auf uns. Nur durch Gemeinschaft. Wir sehen ihn, wir bewundern ihn, wir freuen uns dafür oder darüber, dass er das Böse hasst. Wir finden das gut. Wie können wir Respekt haben vor einem Gott, der das Böse nicht hasst? Es ist unmöglich. Wenn er so ein alter Greis ist, der alles nicht mehr so richtig irgendwie sortieren kann und ist einfach nur immer irgendwie gut, ja, ist schon recht und ist gut und ist schön. Und wir sagen, wie kann das gut sein, was da passiert? Das ist furchtbar. Ein Mann dreht durch und verlässt seine Frau und seine Kinder. Ja, ist schon gut, ich bin mit dir, mein Sohn. Das ist doch nicht Gott. Eine unserer Beterinnen, ihr Schwiegersohn, Mann Gottes, erfüllt vom Heiligen Geist, fängt an zu spinnen und erzählt öffentlich, er hat, oder nicht öffentlich, aber im Familienkreis, gegenüber seiner Frau, gegenüber seinen Kindern, gegenüber seiner Schwiegermutter, er hat Offenbarung von Gott, er hat den speziellen Auftrag, jetzt weiß ich nicht mehr genau die Zahl, 74 oder 94 Frauen glücklich zu machen. Das ist, was Gott ihm offenbart hat. Ach so, das hat Gott dir gezeigt. Naja, ich verstehe es nicht, aber ich lasse es mal so stehen. Nein! Wir sagen, hey, hallo, du spinnst. Du hörst nicht Gott, du hörst den Teufel. Du zerstörst mit dieser falschen Offenbarung dein Leben, deine Familie. Du säst Rebellion in die Herzen deiner Kinder. Du lädst unheimliche Verantwortung und Schuld auf dich. Du musst umkehren. Da sagen wir nicht, ja, ist recht, okay, was soll ich sagen? Ich darf ja nicht richten. Diese Pest, wir dürfen nicht richten. Ja, Jesus hat gesagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und an anderer Stelle sagt er, richtet ein gerechtes Gericht. Ja wie, einmal verbietet er und einmal gebietet er. Wie soll ich denn das jetzt verstehen? Ja, frag ihn und dann wirst du verstehen. Wir sollen ein gerechtes Gericht richten. Und was heute die humanistisch und toleranzverseuchte Christenheit kennt, ist, wir dürfen nicht richten, Bruder. Der Katholik hat auch seine Überzeugung, der meint es auch ernst und da ist auch Jesus im Mittelpunkt. Wir dürfen nicht richten. Wir sind nicht dazu da, den Glauben der anderen zu richten. Hast du das bei Paulus gefunden? Paulus sagt etwas ganz anderes. Er sagt, das ist das Evangelium. Und wenn jemand irgendwas anderes predigt, als was ich predige, der sei verflucht. Das ist, wie er mit Dingen umgeht. Hallo? Der humanistische Geist mit seiner falschen Toleranz ist so massiv eingebrochen. Und wenn wir nicht jetzt Gott kennenlernen und seinen Geschmack kennenlernen, wir werden überrollt werden vor diesem Zeug. So, Gott ist sanft und Gott ist stark. Gott ist der Löwe und Gott ist das Lamm. Und beides müssen wir kennen, um beides repräsentieren zu können. Und es kann kein Respekt vor Gott kommen, wenn Sünde und chronisches Fehlverhalten in der Gemeinde nicht gerichtet wird. Die Bibel sagt, die Furcht des Herrn kommt, wenn Sünde öffentlich gerichtet wird. Hallo. Und ich kenne ganz wenige Gemeinden, die sich überhaupt trauen, das zu lernen. Und viele sagen, ja, da können wir Fehler machen, da können wir zu streng sein, da können wir zu hart sein. Ja, wir können noch größere Fehler machen, indem wir gar nichts tun. Dass wir da Fehler machen können, ist richtig. Aber wie lernen wir es? Indem wir uns bemühen, es so gut wie es geht zu machen und den Rest macht der Herr und überführt uns, dass in all dem immer noch eigene Härte war, immer noch Verkehrtes war und immer noch Überheblichkeit war und dann kommt das auch noch raus. Aber wir werden es nicht lernen, indem wir sagen, oh, man könnte was falsch machen und dann lassen wir das lieber weg. Das ist nicht, wie jemand sagt, ja, also wenn ich anfange Fahrradfahren zu lernen, ich könnte vom Fahrrad fallen. Mit der Haltung wirst du nie vom Fahrrad fallen, aber du wirst nie lernen, Fahrrad zu fahren. Und dasselbe ist mit Blockflöte lernen oder irgendwas anderes. Ich könnte mich verspielen. Ja, wenn das deine Motivation ist oder das deine Befürchtung ist, du wirst nie Blockflöte lernen oder irgendein anderes Instrument. Oder Schreibmaschine. Ich könnte die falsche Taste drücken. So, Gott will unser Herz prägen, unseren Geschmack verändern und zeigen, wie er denkt und wie er fühlt und was er will. Und er möchte, dass unser Herz in Übereinstimmung kommt mit ihm. Das ist sein Ziel. Darum geht es. Und es wird genannt, ein Herz, das Gott fürchtet. Jetzt weiß ich wieder, wo ich hergekommen bin. Durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Das, was du hast, meidest du. Da musst du dich gar nicht groß anstrengen. Du bist entschieden. Und du bist sehr stark im Widerstand. Und du wirst dieses Zeug, was du hast, nicht hineinlassen in dein Leben. So, der Sieg über Sünde, der Sieg über Dinge, die Gott missfallen, ist nicht nur verstandesmäßige Zustimmung, es ist nicht nur der Einsatz unseres Willens, sondern es ist vor allen Dingen das Herz, das Gott umgeprägt hat, das Gott in Übereinstimmung mit ihm gebracht hat. Gott sitzt nicht im Himmel und muss sich krampfhaft am Thron festhalten, nicht irgendwelche bösen Gedanken zu denken. Weil er muss ja heilig bleiben. Nein, das Böse ist ihm so fern, weil das Gute, das Reine seine Natur ist. Und Natur ist tiefer als Wille. Und das ist Erlösung. Dass wir die Dinge, die Gott missfallen, die uns zerstören, die unsere Beziehung untereinander zerstören, draußen halten, weil wir eine neue Natur haben, weil wir eine neue Identität haben, weil wir eine neue Motivation haben, ein neues Lebensziel haben. Okay. So, Gott lädt uns ein zu einer Reise, wo unser Herz in Übereinstimmung kommt. Und dieses wird genannt die Herzen zu beschneiden. Das hatten wir gestern schon, 5. Mose 30, Vers 6. Er wird die Herzen beschneiden, damit wir ihn lieben. Halleluja. Und das ist, was wir dann beschrieben finden im neuen Bund, in den Lehren der Aposteln. Die Beschneidung des Herzens, Kolosser 2, Vers 11, wo das Ausziehen des fleischlichen Leibes geschieht. Etwas muss weggeschnitten werden, etwas muss abgelegt werden, etwas muss ausgezogen werden. Und das wird hier genannt der fleischliche Leib. Und das ist die Beschneidung des Herzens.